Das ist das Thema, über das wir reden. Über die missionarische Infrastruktur unserer Gemeinden. Ihr Lieben, viele evangelische Gemeinden sind sehr mit sich beschäftigt und dadurch, ohne dass sie es merken, introvertiert. Wir hatten ja gestern schon mal dieses Wörtlein gehört vom Hamsterrad, vom kirchlichen Hamsterrad. Das ist schon eine Gefährdung in unseren Gemeinden. Ihr Leute, die Liebe Jesu zu den Menschen, ohne den seligmachenden Glauben, spielt, also zu den Menschen, die nicht glauben, die Liebe Jesu zu den Menschen, die nicht glauben, spielt innerhalb der Kirchenmauern oft überhaupt keine Rolle. Sie sind sowas von unter sich. Ich mache das manchmal so, die Freikirchen, die haben ja jetzt auch alle so eine Homepage und was so manche evangelische Gemeinden nicht haben, die stellen dann so die Predigten des letzten halben Jahres alle rein. Jetzt kann ich nicht die Predigten alle so abhören, aber ich höre immer mal so rein. Und es geht fast nie, also ich würde sagen, eigentlich durchaus nie mal darum, dass Jesus die Menschen liebt, die nicht an ihn glauben. Und die liebt er ganz besonders. Ich habe das mal irgendwo gesagt, Jesus liebt besonders die, die nicht an ihn glauben. Oh, da waren welche böse. Ja, liebt er mich nicht. Und da ist mir etwas eingefallen, das will ich kurz mal sagen. Als unsere Kinder klein waren, da haben wir mal Urlaub gemacht in Friedrichshafen. Und das Haus, in dem wir wohnten, das war direkt am See da, am Bodensee. Wart ihr schon mal in Friedrichshafen? Der Bodensee, habt ihr schon mal gehört? Bodensee? Ja, gut. Also, wir waren am Bodensee. Fünf Kinder waren schon da, der kleine Klaus André war noch nicht da. Und dann machten wir also Urlaub. Und dann haben wir uns vorgenommen, nach dem Mittagsschlaf gehen wir runter in den See und baden. Das war so schön seicht und so. Und ja, und dann wollten wir dann so runtergehen. Und auf einmal habe ich gesagt, wo ist denn Petra? Petra war vier. Petra war verschwunden. Petra. Nichts gehört. Runtergelaufen. Ja, die ist schon runtergegangen. Wir runter. Petra. Petra war verschwunden. Wieder raufgerannt. Nochmal geschrien. Wieder runter. Und auf einmal packte ich eine Angst. Dann bin ich so am Ufer da lang gelaufen und schaute ins Wasser, ob sie da reingefallen ist oder so. Es war quälend, verstehst du? Meine Zeit. Wir haben gesucht. Und nach einer halben Stunde habe ich nicht mehr ausgehalten, da bin ich ans Telefon, Polizei angerufen und habe gesagt, unsere kleine Tochter ist verschwunden. Wenn man nämlich die andere Seite vom Haus ging, dann kam man ganz schnell in die Stadt. Viele Autos und so weiter. Und ich sage dann, unsere kleine Tochter ist verschwunden, eine Vermisstenmeldung. Heißt sie Petra? Da war sie da schon gelandet bei der Polizei. Wir hatten dann gehört, sie ist eben anders gegangen und stand plötzlich weinend auf der Kreuzung und die Autos hin und her. Und dann hat ein Mann gehalten, hat sie reingeholt ins Auto und zur Polizei gebracht. Ihr Lieben, während wir so verzweifelt gesucht haben, haben wir da die anderen Kinder, die anderen vier, weniger geliebt? Nein, eigentlich nicht. Aber jetzt, die Verlorene, die war doch plötzlich ganz anders unser Thema, versteht ihr? Ganz anders. Die anderen hatten mir nicht weniger lieb gehabt, aber jetzt, es ging doch darum, die Verlorene zu finden. Und so ist das auch mit unserem Herrn. Das glaube ich ganz bestimmt. Der freut sich an uns, der freut sich an euch. Ich habe das richtig gemerkt in diesen Tagen, wie sich der Herr an euch freut. Ich gehöre nämlich auch zu ihm und die Freude, die ich so empfinde über euch, die hat er schon lange. Aber so ganz besonders am Herzen liegen ihm die, die sich noch verlaufen haben, die ihn nicht kennen, versteht ihr? Das ist die Not, mit der wir es zu tun haben in dieser Welt, Das ist die Not, mit der wir es zu tun haben, mit bei unserem lebendigen Gott. Und dass sich diese Not wieder auf unsere Seelen legt, das wäre so wichtig. Also, ich sagte, dass diese Liebe uns so wenig oft berührt, dass wir so, ja, das ist überhaupt kein Thema mehr, auch in Predigten oder so. Und Freikirchen sind eben manchmal ähnlich nach innen gewandt. Viele halten sich dort für missionarisch, aber haben überhaupt keine missionarische Infrastruktur. Und euer Pfarrer Thomas hat mir gesagt, darüber sollten wir doch ein bisschen genauer reden, missionarische Infrastruktur, was verstehen wir darunter? Ich habe 7 Punkte, die ich da jetzt mal so verhandeln möchte. Und der Punkt 1 ist, der Punkt 1 ist, mach das nochmal zurück da eben, ich habe das ja nämlich gerade nicht vor mir. Entscheidend ist nicht das Können, sondern das Brennen. Vielleicht können wir zu viel und brennen zu wenig. Könnte sein, nicht? Jetzt zu dem ersten Punkt, die Predigt. Entscheidend ist, was der Gemeinde gepredigt wird. Ich weiß, was du jetzt denkst, das geht ja nur unserem Pfarrer was an, nicht? Nee. Also, Paulus sagt, der Glaube kommt aus dem Hören. Da ist nicht nur der Initialglaube gemeint, dass jemand das Evangelium hört und dadurch zum Glauben kommt. Man kann sich ja nicht selber zum Glauben bringen, das geht nicht. Der Glaube kommt aus dem Hören. Luther übersetzt, der Glaube kommt aus der Predigt. Eigentlich steht da aus dem Hören. Der Glaube kommt aus dem Hören. Aber auch das Glaubensleben einer Gemeinde kommt aus dem Hören. Das Glaubensleben, was sie hört, das geht nämlich in sie ein. Und was in sie eingeht, das prägt sich ein. Und was sich einprägt, das prägt sich aus. Darum ist das also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Kurz, was gehört wird, das wird gelebt. Das wird gelebt. Der Rudolf Bohren, von dem ich ja schon einiges gesagt habe, hat mal den Satz gesagt, unsere Gemeinden sind die Quittungen auf unseren Predigten. Und er sagt das in folgendem Kontext. Ich weiß gar nicht, ihr Lieben, ob euch das so bewusst ist, dass wir in einer Zeit der großen, großen, großen Predigtkrise leben. Ich will euch da mal so ein paar Sätze vorlesen von einigen Theologen, die also Sachkenntnis haben. Ich habe hier in der Einleitung geschrieben, die Predigt des Wortes Gottes ist Wort Gottes. So haben es die Reformatoren gesagt. Die Predigt ist ja so, so wichtig. Nach diesem reformatorischen Satz gehört die Predigt des Evangeliums zum Kostbarsten, was der Kirche anvertraut ist. Für den Protestantismus ist die lautere Predigt das maßgebende Kennzeichen der Kirche, die Note Ecclesiae, haben sie das genannt. Und ein Theologe sagt, die Reformation hat von Anbeginn die Predigt in den Mittelpunkt der Kirche gerückt. Da wiegen Klagen schwer wie diese. Und jetzt zitiere ich mal einige Theologen. Zum Beispiel Helmut Thielicke. Der kannte sich aus. Wer die Ziele vor Augen hat, die einmal die Reformation gesetzt hatte, kann nur mit Grauen beobachten, was in der Kirche Luthers und Calvins aus dem geworden ist, was ihre Väter als den Quellgrund christlichen Glaubens und Leben verstanden aus der Predigt. Also, man kann es nur mit Grauen beobachten. Der Mann hatte Sachkenntnis, der wusste, was gepredigt wird. Dann Rudolf Bohren, der hat an der Universität in Heidelberg ein Predigtinstitut errichtet und hat dann mit seinen Assistenten in diesem Institut die Prediger aufgefordert, schickt euch doch uns doch mal Predigten und wir werden eure Predigten analysieren und dann schicken wir sie euch zurück. Und das ist doch klar. Thomas, wenn du von dir eine Predigt dahin schickst, was für eine Predigt schickst du?
Die bessere.
Natürlich. Wo er den Eindruck hat, das ist nun wirklich eine gute Predigt. Die schicken alle ihre besseren Predigten hin. Und jetzt hört euch mal das Resultat an. Wir haben in Heidelberg uns jahrelang mit der Predigtanalyse beschäftigt, haben versucht, den Prediger beim Wort zu nehmen, nicht so sehr darauf zu hören, was er sagen will, sondern was er wirklich sagt. Und das Ergebnis der Lektüre unzähliger Predigten, das Evangelium, wird in der heutigen evangelischen Predigt in der Regel verschwiegen. Das ist das Ergebnis von tausenden Predigtanalysen. Das Evangelium wird in der heutigen evangelischen Predigt in der Regel verschwiegen. Da stellt sich die Frage, was für ein Gebilde das sei, eine Kirche ohne Evangelium. Wenn das Kriterium der Reformation ist, Kirche ist dort, wo das Evangelium lauter und rein verkündigt wird, dann muss man einfach sagen, dann spielen viele nur noch Kirche, sind gar nicht mehr Kirche. Denn nochmal, was wir hier hören, das ist sowas Niederdrückendes. Unsere Predigtkultur betrübt den Heiligen Geist. Sie verletzt die Ewigkeit. Das habe ich hier in der Einleitung geschrieben, damit es einfach mal so ein bisschen deutlich ist, in welch einem Zustand wir uns befinden. Das heißt also, der Gemeinde ist Jesus zu verkündigen, er ist ihm ihr regelrecht vor Augen zu malen, seine Erbarmen, seine Retterliebe für uns und für alle verlorenen Söhne und Töchter des himmlischen Vaters. Und wenn du denkst, das ist doch nun Sache des Pfarrers, nein, die Predigt ist Sache der Gemeinde. Auch das ist reformatorisch, denn die Gemeinde ist mitverantwortlich. Martin Luther hat eine Schrift geschrieben mit dem Titel, dass die Gemeinde das Recht und die Pflicht hat, Predigt zu beurteilen. Könnt ihr Predigten beurteilen? Meistens beurteilt man sie nur nach der Rhetorik. Also wenn einer so richtig kräftig redet, oh, der kann predigen, boah, meine Zeit. Und wenn du dir dann den Inhalt anhörst, dann kriegst du die Krätze. Die Gemeinde merkt das gar nicht. Nicht? Der kann die Stimme heben und senken und so und so. Ich habe einen Prediger erlebt. Ich würde sagen, das war einer der besten Prediger, die ich je erlebt habe. Und der war rhetorisch nicht nur eine Null, sondern ich weiß nicht, so minus 25 oder so weiter. Und deine Kirche war gerappelt voll. Im Sommer standen da noch welche draußen auf dem Hof, es wurde übertragen. Und eine Frau hat mal gesagt, man darf nicht hinschauen, man muss einfach die Augen zumachen. Ja, der las ab und konnte gar nicht richtig betonen und so. Und dennoch, der Inhalt war sowas von bewegend, dass es die Menschen anzog. Ja, es kommt also auf den Inhalt an, liebe Brüder und Schwestern, dass wir das Hören lernen, hören. Dass wir es lernen, Predigten zu beurteilen, das wäre so wichtig. Und das soll sich die Gemeinde, da soll sie sich wirklich schulen und lernen. Ich habe sogar mal ein Buch darüber geschrieben, die Predigt beurteilen, Gemeinde denkt mit. Und wollte ich eigentlich der Gemeinde helfen, Predigten zu beurteilen. Ich habe so gut wie nie, ich glaube nur einmal, ein Echo aus einer Gemeinde bekommen. Aber sehr viel Echo von den Predigern. Die haben gesagt, Klaus, wie schön, endlich haben wir mal so 15 Kriterien, wonach ich meine eigene Predigt beurteilen kann. Also war dann doch nicht so ganz vergeblich. Leider ist das vergriffen und haben sie nicht wieder aufgelegt. Aber vielleicht schreibe ich da mal hin, das sollten sie wieder auflegen. Denn die Gemeinde, die Gnadenkirche in Wien hätte das gerne. So, wenn ich mir also die Predigt ist die Sache der Gemeinde und sie ist mitverantwortlich. Die Predigt des Evangeliums ist die Predigt über den erbarmenden Gott, der sich erbarmt um seine Menschen, die er lieb hat. Hermann Betzel, ein lutherischer Theologe, hat mal gesagt, jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes, der aus der Ewigkeit in die Zeit getreten ist. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes, der aus der Ewigkeit in die Zeit getreten ist. Das heißt, er kennt die Menschen, auch die Menschen, die ihm davonlaufen, die ihm nicht gehören wollen. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Er hat mit jedem schon seine Ewigkeitsgeschichte. Wenn ich euch jetzt hier so sehe, wisst ihr, was ich hier sehe? Ich sehe lauter Gottesgedanken. Ich sehe lauter Gottesgedanken. Benni, hast du das gewusst, dass du ein Gottesgedanke bist? Aus der Ewigkeit in die Zeit getreten. Hey, darüber solltest du mal nachdenken. Also es ist sowas Schönes. Und denen will er das Wort sagen. Denen will er sich bekannt machen. Und wer kann es denn nur? Doch nur die Gemeinde, die ihn kennt. Anders geht es doch nicht. Also, das weckt das Erbarmen, solch eine Predigt weckt das Erbarmen in den Herzen der Gemeindeglieder. Und ohne das herzliche Erbarmen zu den Menschen jenseits unserer Mauern, da verkommen kirchliche Handlungen zu Programmen ohne Herz. Ich kenne Gemeinden, da ist viel los. Also ich kann dir sagen, die haben dann so einen Pfarrer, der ist sowas von begabt, dass ja euer Thomas also überhaupt nichts dagegen. Ne? Die können eine Gemeinde durchwirbeln, also boah, also meine Zeit. Und die haben es drauf mit dem Entertainment und auch oh, ein Witz jagt den anderen. Und meine Zeit. Jetzt hat mal jemand gesagt, es gibt Gemeinden, die sind wie ein Gliederhampelmann. Da kommt dann ein Pfarrer, der ist begabt, der zieht, ne? Immer so, ist ja so ein Bindfaden darunter, der zieht dann und dann ja, ist die Gemeinde in Bewegung. Schwer was los. Aber wenn dann nicht mehr gezogen wird, dann fällt das in sich zusammen. Das ist nicht gemeint. Die Sache ist zu ernst, als dass wir meinen, wir müssten die Gemeinde entertainen. Die missionarische Nächstenliebe ist oft kein Thema. Ich kenne Gemeinden, ja, ist viel los. Entertainment. Ich habe gelernt, nichts ist spannender, als wenn das Evangelium von der Liebe Gottes verkündigt wird, wirklich verkündigt wird. Nicht viel spannender. Da brauchen wir kein Entertainment. Ja, und doch halten sich manche solcher Gemeinden für missionarische Gemeinden. Sie sind es eigentlich nur der Gesinnung nach. Wenn die Gesinnung aber nicht zur Gestalt wird, dann steht die Gemeinde da als Herrsagergemeinde. Die steht im Gericht. Sie hat das Image, dass sie lebt, aber sie ist tot. Ich lese uns nochmal Offenbarung 3. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe. Da ist meistens wohl gemeint, den Vorstehern, so wird das dann übersetzt. Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Manchmal denke ich, eine Gemeinde müsste einmal im Jahr zusammenkommen und sich eine ernsthafte Frage stellen, sind wir vielleicht auch diese Gemeinde von Sardes? Haben den Namen, dass wir lebendig sind und wir sind es gar nicht. Ihr Lieben, darf ich mal etwas sagen zur Predigtpraxis? Es ist unsagbar schwer, jeden Sonntag gut zu predigen. Es ist unsagbar schwer, jeden Sonntag gut zu predigen. Ich war ja Gemeindepfarrer in Uelzen und wir waren zu dritt. Und das war dann so eingeteilt, dass ich jede dritte Woche predigtfrei war. Ihr glaubt nicht, was das wichtig war für alle für meinen ganzen Predigtdienst. Einmal nicht predigen zu müssen. Thomas, darauf musst du auch mal achten. Ja? Predige nicht jeden Sonntag. Du musst mal eine Lücke haben, eine Pause haben. Dann hast du mal 14 Tage Zeit und so. Also für mich war das ganz, ganz wichtig. Und ich sage es jetzt euch der Gemeinde, achtet darauf, dass euer Pfarrer viel Zeit für die Predigt hat. Dass er viel Zeit für die Predigt hat. Er mahnt ihn auch dazu. Fragt ihn, hast du genug Zeit für die Predigt? Nimmst du dir genug Zeit für die Predigt? Manchmal muss er sagen, ja, er gibt sie mir ja nicht. Ich war mal in den Vereinigten Staaten. Da war ich Gast in einer Baptistengemeinde und da bin ich 14 Tage gewesen, weil ich so gehört hatte, dass die so lebendig ist. Und dann haben sie mich eingeladen, sogar zu ihren Presbytersitzungen. Die allerdings waren jeden Mittwoch, jede Woche. Die große Gemeinde in Uelzen, in der ich Pfarrer war, wir hatten 10.000 Gemeindeglieder und alle 3 Monate eine Presbytersitzung. Oh, mein Gott, das hatten wir nicht nötig. Die jede Woche. Und in dieser Presbytersitzung, ich darf das mal sagen, also was man so erlebt, in meiner Gemeinde in Uelzen war es so, die Presbytersitzung begann mit folgenden Sätzen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer Sitzung. Ich freue mich, dass Sie wieder alle da sind. Wir kommen zum Punkt 1 der Tagesordnung, Verlesung des Protokolls. Jo. Ja, nun sitzt Klößchen Eickhoff da, naiv und fromm, und denkt, ja, mein, und so. Und irgendwann habe ich dann so ganz vorsichtig so gesagt, ich war dann auch selbst sicher, könnten wir nicht vielleicht doch mit Losung und Gebet unsere Sitzung beginnen. Da sagt mein Kollege, ach Bruder Eickhoff, das viele Beten tut es auch nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht viel beten, aber ich dachte nur so, oh meine Zeit. Und dann waren die auch nie im Gottesdienst. Nur immer, wenn sie Kirchendienst hatten, das heißt die Kollekte durchgehen lassen und das Geld zählen. Sonst sah ich die nie. Und ich in meiner bodenlosen Frechheit und Naivität habe dann nach einem halben Jahr gesagt, es ist so schade, dass wir uns nie mal im Gottesdienst sehen, sondern immer nur hier in der Sitzung. Da schauten die sich an und sagten, das war nicht ausgemacht. Hey. Ach so, wie? Ja, war nicht ausgemacht. Als sie gefragt wurden, ob sie Presbyter werden, war es nicht ausgemacht. Und dann habe ich langsam gemerkt, wie die Presbyter geworden sind. Das war gar nicht deren Schuld. Mein Kollege, der hatte Leute, von denen er dachte, die wären brauchbar. Wir brauchen eigentlich einen Arzt. Dann das Kirchendach ist zu reparieren. Wäre doch nicht schlecht, wenn der Chef der Firma, der Dachdeckerfirma ist, der Chef ist, wenn der da drin ist. Und dann hat man noch ein paar Dörfer, aus jedem Dorf einen Bauern. Das waren so die Kriterien. Ob die Christen waren, war gar nicht das Kriterium. Und jetzt komme ich mit dieser unverschämten Anfrage, ob sie nicht mal ab und zu in den Gottesdienst kommen könnten. Ne? Dann habe ich richtig gemerkt, ich war so was von naiv. Ich hatte gar nicht begriffen, was das da so, wie die Presbyter geworden sind. Ja? Und dann, ein halbes Jahr später, war eine neue Wahl. Das muss ich auch noch unbedingt sagen. Meine neue Wahl, und da hatte er wieder Kandidaten so zusammengeholt. Wir brauchten 12, glaube ich, und es waren so etwa 24. Und jetzt fängt mein Kollege an, und jetzt müsst ihr wissen, ehe ich was begreife, ja, habt ihr schon gemerkt, das dauert. Ja. Jetzt kommt mein Kollege und sagt, ich möchte Ihnen zunächst mal die Geistlichkeit der Gemeinde vorstellen. Der eine, das war der Superintendent, der war 17 Jahre da. Ich zunächst mal hier, das ist der Superintendent Ahnert. Jetzt gucken Sie. Ach, ja, hab's schon mal gehört. Ja? Hey, der war 17 Jahre da und viele kannten den gar nicht. aber wurden Presbyter. Ja, mich kannte sowieso nicht, ich war ja erst ein Jahr da und so. Und da habe ich langsam, also da noch gar nicht an dem Abend, ich hatte nur ein komisches Gefühl. Und am nächsten Tag merkte ich erst, was? Der hat den Souveränten vorstellen müssen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe denen bitter Unrecht getan, den Presbytern. Die konnten nicht dafür, das war das System. Das war nicht ausgemacht, dass wir in Gottesdienst gehen. Also nur, dass ihr mal so ein bisschen wisst, was man alles so erlebt. Aber ich wollte von der Predigt reden. Ich war jede dritte Woche predigtfrei und das war unwahrscheinlich toll. Und dann wollte ich noch sagen, ich war dann in dieser Gemeinde in Titusville in Florida, eine Baptistengemeinde. Und dann habe ich Presbytersitzungen erlebt. Die erste Dreiviertelstunde Theologie. Und die kamen alle vorbereitet. Die hatten ein theologisches Arbeitsheft. Und da ging es so richtig um Theologie und Jüngerschaft. Das war unwahrscheinlich. Ja. Und dann in der nächsten Phase wurde gebetet. Aber es war nicht so eine Gebetsgemeinschaft wie bei uns, sondern es waren so eins, zwei oder drei Gebetsanliegen. Und die wurden umbetet. Einmal haben sie für mich gebetet. Und dann musste ich mich in die Mitte setzen. Dann kamen da alle und legten ihre Hände auf mich. Und vorher musste ich ihnen sagen, woher ich kam. Also aus der Gemeinde in Uelzen und wie das da war. Über meine Familie. Und dann wurde gefragt, wo ich denn hingehe. Ja, nach Österreich. Und dann, ja, dann haben die da in Titusville, wo viele gar nicht wussten, was Österreich ist, für Österreich gebetet und für mich, dass ich in Österreich einen gesegneten Dienst tue. Die haben mich umgeben. Und das war so ein wunderschönes Empfinden, so geliebt zu werden, so ernst genommen zu werden. Die haben mir die Hände aufgelegt und gebetet. Ach, was war das, eine völlig andere Presbytersitzung, als ich es kannte. Und dann der dritte Teil, da kam es jetzt, ging es um Gemeindeangelegenheiten. Aber um die inneren Angelegenheiten. Die hatten nämlich die Gemeindeleitung in drei Teile geteilt. Es gab den Board of Directors, die beschäftigten sich mit dem Geld. Dann gab es die Gruppe der Deacons, das waren die Diakone, die beschäftigten sich mit dem neuen Kirchendach, mit den praktischen Dingen. Und die Presbyter selber, die hatten es nur mit geistlichen Fragen zu tun. Und da muss ich auch noch sagen, dann habe ich erlebt, jetzt bei einem, es war Mittwoch, am Sonntag hatte er seine Predigt, jetzt wurde der umbetet um der vollmächtigen Predigt willen. Jetzt saß der in der Mitte. Und nachdem sie gebetet hatten, haben sie zu ihm gesagt, Peter, er hieß Peter, einer von uns heißt Peter, habe ich schon gesehen. Peter, wo bist du? Ja, da ist er. Ne? Also, da haben sie ihm gesagt, Peter, wir möchten dich in diesen Tagen nicht im Büro sehen. Bleib an deiner Predigt. Die haben ihn ermahnt, bleib an deiner Predigt. Die hatten erkannt, wie wichtig das ist. Und die ganze Gemeinde hatte das erkannt. Also die Gemeinde nach Luther hat nicht nur das Recht, sie hat die Pflicht, Predigt zu beurteilen. Und wenn euer Pfarrer eine Predigt gehalten hat, von der ihr bewegt wart und die wirklich dich berührt hat, geh hin und sag ihm Danke. Und wenn er was gesagt hat, was dich ärgert, dann gehst du nicht hin, sondern dann wartest du bis zum Mittwoch. Und dann schreibst du ihm eine kurze SMS oder so und sagst, du, sehe ich das etwas falsch? In der Bibel steht es doch so. Aber nicht, wenn er noch dampft sozusagen im Talar. Da macht man einen Pfarrer nicht fertig, sondern da braucht er Seelsorge. Verstehst du? Ja? Also ihr könnt mir alles Kritische sagen, aber schreibt mir das bitte, dann am Mittwoch kann ich es ertragen. Ne? So ungefähr. Gut. Ich habe euch gesagt, dass ich das alles jetzt hier sage in einer Zeit der großen Predigtkrise. Wer predigt, muss wissen, was die Gemeinde ist, um so zu predigen, dass die Gemeinde sein kann, was sie ist. Wer predigt, muss wissen, was die Gemeinde ist, um so zu predigen, dass die Gemeinde sein kann, was sie ist. Meine zweite Mein zweiter Punkt. Herrscht Einheit in der Gemeinde. Herrscht Einheit in der Gemeinde. Wird die Gemeinde immer wieder ermahnt, auch in den Predigten, dass niemand schlecht über die Brüder und Schwestern denkt und redet. Das Thema Einheit, liebe Brüder und Schwestern, nimmt im Neuen Testament einen überraschend großen Raum ein. Ich habe es selber so nie gewusst, obwohl ich es geahnt habe. Und in meiner Dissertation, da ist mir das deutlich geworden. Die Einheit hat etwas, hat elementar etwas mit der missionarischen Vollmacht der Gemeinde zu tun. Ich lese nur so ein paar Sätze mal von dem Theologen Adolf Schlatter. Und ich habe dann darüber ein ziemlich langes Kapitel geschrieben. Brille. Und da lese ich nur mal ein paar Dinge vor. Eine Beobachtung von dem Theologen Adolf Schlatter. Hochinteressant. Schlatter erinnert an eine weltgeschichtliche Tat des Judentums in griechischer Zeit, nämlich an dessen unverbrüchliche Einheit über die rassenmäßigen, sprachlichen, kulturellen, ja auch über die tiefsten theologischen Unterschiede hinweg ist die Einheit festgehalten worden. Glaubte eine Gruppe, dass mit dem Tode die Existenz zu Ende sei, glühte in der anderen heiße Auferstehungshoffnung. Auf der einen Seite waltete diesseitige Glücksethik und auf der anderen Opferbereitschaft, die nicht nur bereit war, irdisches Gut, sondern um Gottes Willen das Leben hinzugeben. Und doch blieben sie eine Kirche, die nicht geteilt werden konnte. Und das unerschütterlich stand fest, es gibt einen Gott, einen Tempel und darum auch ein Volk Gottes. Und dann geht es da weiter. Also, was ich so erlebe, gerade auch unter Freikirchen, die trennen sich dauernd, da sind dauernd Spaltungen, ja. Die haben das Prinzip der geistlichen Einheit nicht erkannt. Ihr lieben Brüder und Schwestern, das gehört ganz stark zur missionarischen Infrastruktur, dass ihr nicht schlecht übereinander redet, nicht schlecht übereinander denkt. Wenn du etwas hast, dann sag es dem anderen in Liebe. Ja? Aber es gibt immer so welche, das sind so früher nannte man das Ohrenbläser, die dann so Gerüchte verteilten, so austeilten oder irgendwie so. Bitte tut das nicht. Ihr ahnt nicht, wie ihr den Segen hindert. Ich darf euch das als Evangelist sagen, was ich erlebt habe. Ich habe Evangelisationen erlebt, das darf ich wirklich sagen, ohne jetzt also mich selber zu rühmen. Da war der Himmel offen. Ja? Du redest und du spürst, Gott ist da, der Heilige Geist ist da, Jesus ist da. Menschen kommen zum Glauben, nächtelang hast du Seelsorge. Menschen kommen, beichten ihre Sünden und werden gerettet. Du denkst, das gibt's nicht. Ich hatte Evangelisation, da habe ich dem Herrn Jesus über die Schulter geschaut, wie der wirkt und arbeitet. Derselbe Mann, 14 Tage später, in einer anderen Gemeinde, mit den gleichen Botschaften, steht da und predigt wie vor einer Betonwand. Das geht nicht durch. Und das waren immer Gemeinden, das habe ich dann gelernt, in denen keine Einheit war. Das hat der Heilige Geist so an sich. Der will die Einheit der Gemeinde. Denn unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Und dass er ein dreieiniger Gott ist, das will sich ausprägen. Und das muss sich ausprägen. Das will gelebt werden. Und das muss gelebt werden in der Gemeinde. Diese Einheit. Ihr könnt doch ruhig bei verschiedenen Dingen verschiedener Meinung sein. Nochmal, was wir von den Juden damals gehört haben. Aber haltet fest an der Einheit. Das ist der Band des Friedens. Und ohne Frieden in der Gemeinde, habt ihr keine Vollmacht. Also auch das gehört zur missionarischen Infrastruktur. Und der Pfarrer hat so gemacht, Klaus, jetzt müssen wir mal eine Zäsur machen.